Kunst ist intellektuelle Anschauung. Überlegungen zum Verhältnis von Kunst und Politik, April 2020. Flach, leer, platt werden Gedichte, wenn sie im Stoff seine Widersprüche nehmen. Geht es um Politik, so entsteht dann die schlechte Tendenzdichtung. Man bekommt tendenziöse Darstellungen, welche allerhand auslassen, die Realität vergewaltigen, Illusionen erzeugen sollen. Man bekommt mechanische Parolen, Phrasen, unpraktikable Anweisungen. Bertolt Brecht. Schließlich hat das Virus uns ins Gedächtnis gerufen, was wir so leidenschaftlich verdrängt hatten, dass wir fragile Wesen sind, gebaut aus der zartesten Materie, dass wir sterben, dass wir sterblich sind, dass wir von der Welt nicht durch unser Menschentum und unsere Außergewöhnlichkeiten geschieden sind, sondern dass die Welt eine Art großes Netz ist, in dem wir hängen, mit anderen Wesen durch unsichtbare Fäden von Abhängigkeit und Einfluss verknüpft. Dass wir voneinander abhängig sind und dass wir, ganz gleich, aus wie fernen Ländern wir stammen, welche Sprachen wir sprechen und welches unsere Hautfarbe ist, genauso krank werden, genauso Angst haben und genauso sterben. Olga Tokarczuk. Das vorgegebene Thema ist mehr als kompliziert. Es ist politisch riskant und theoretisch schwierig. Bertolt Brecht, Inbegriff eines politischen Dramatikers und Autors, ist hierfür ein unverdächtiger Zeuge, wenn er ganz ähnlich wie Theodor W. Adorno vor schlechter Tendenzdichtung warnt. Der Ausschnitt aus dem kurzen Essay von Olga Tokarczuk wiederum macht sinnfällig, dass selbst auf ein auf den ersten Blick unpolitisches Thema, die gemeinsame Konzentration auf unsere Existenz, politisch brisant sein kann und werden kann. Besitzen doch schließlich alle Grundthemen menschlicher Existenz eine politische Schubkraft, wie Clifford Geertz meint. Macht, Veränderung, Glaube, Unterdrückung, Arbeit, Leidenschaft, Autorität, Schönheit, Gewalt, Liebe, Prestige, jene großen Worte, die uns Angst machen. Die beiden Eingangszitate markieren die Pole eines möglichen Spannungsverhältnisses zwischen Kunst und Politik. Die Beispiele für das, was Bertolt Brecht als Tendenzdichtung bezeichnet, gibt es anders und ähnlich als zu seinen Zeiten in Hülle und Fülle. Wählen wir einen exklusiven Begriff von Politik, dann handelt es sich dabei um ein professionelles Feld. Verstehen wir das Politische indes in einem sehr viel generelleren Sinn, dann lassen sich überall, das heißt in allen gesellschaftlichen Bereichen, politische Kalküle finden. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Kunst, ob wir sie als abgeschlossenen Sektor mit ganz eigenen Spielregeln begreifen, als ein Feld von Aktivitäten, oder ob wir Kunst, Kultur in einem viel generelleren Sinn verstehen. Dann steckt in jeder menschlichen Tätigkeit ein Stück Kunst, im Zen wie im Blumenstecken, in der Liebe und sogar im Bezirk der Politik. Politik im engeren Sinn bedeutet, Verantwortung zu tragen für Entscheidung und die Abgleichung von Fakten und ihr Für und Wider. Wer sich in Bereichen wie Politik und Journalismus bewegt, der und die ist nicht mehr oder minder auf Eindeutigkeit oder, was beinahe dasselbe ist, auf Vereinfachung angewiesen. Wer sich nicht entscheiden und gegen rivalisierende andere durchsetzen kann, der und die hat nichts verloren in diesem hart umkämpften Terrain. Die Verantwortung für die Kunst ist wenigstens auf den ersten Blick scheinbar leichter zu tragen. Der Künstler, die Künstlerin übernimmt Verantwortung für ein, sein bzw. ihr Kunstwerk, aber auch das nicht einmal vollständig. Denn das betreffende Kunstwerk ist womöglich vieldeutig und deshalb kann nicht einmal die Verantwortung für die möglichen Interpretationen übernommen werden. Der berühmt-berüchtigte Satz Nietzsches, der für die Welt der Politik, des Journalismus und für die Geschichtswissenschaft anstößig sein muss, ist auf Kunst und Literatur gemünzt. Es gibt keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen. Auf dem Feld der Literatur werden Mehrdeutigkeit, Ironie, Paradoxien, überraschende Analogien und Übertreibungen je nach Kontext prämiert, kaum aber in der Politik. Tendenzpolitik, also Politik, die vordergründig Partei ergreift, ist etwas, das diese Eigenschaften von Kunst tendenziell neutralisiert. damit aber auch die in ihr schlummernden, ihr spezifisch eigenen ästhetischen Potenziale. Tendenzkunst unterliegt demzufolge, Brecht und Adorno folgend, einer Funktionalisierung von Kunst und Literatur, die die Möglichkeiten des Ästhetischen einschränkt und tendenziell auf die oben beschriebenen binären Schemata reduziert, in der Gut und Böse, Täter und Opfer zum Beispiel klar geschieden sind. Dass alle Menschen nach einem imaginären Bevölkerungsschlüssel, Männer und Frauen, Alte und Junge, Minderheiten jedweder Art entsprechend repräsentiert sind, gehört in diese Indiznahme von Kunst. Dass wir uns über Ungerechtigkeiten empören, mag der Ausgangspunkt unseres Engagements sein, das darin besteht, dass die betreffende Sache uns engagiert. Die Empörung mag Antriebskraft sein, aber sie ist nicht das Resultat. Es dabei zu belassen, ist im Sinn einer Ethik der Ästhetik und der Kunst eigenen Wahrhaftigkeit zu wenig. Sie multipliziert bestenfalls die Zahl der Empörten, aber sie vermehrt kaum Einsichten über das Thema, ob es nun Corona, Migration, Populismus oder Klimakrise ist. Die Welt der Kunst kennt Rivalitäten zwischen ihren Akteuren, aber die Politik ist als exklusives Feld betrachtet, ihrer ganzen Struktur nach systematisch, agonal und antagonistisch. Deshalb bedarf sie des exklusiven Dafür und Dagegen, des Ja und Nein, des Mehr oder Weniger, des Ellenbogens statt der ausgestreckten Hand oder eines unvoreingenommenen, riskanten Blicks, der zunächst einmal den Streit der Parteien hintanhält. In gewisser Weise ist Kunst ihrer ganzen Beschaffenheit nach Antipolitik. Ich mag das Präfix nicht besonders, obwohl es außer Streit steht, dass der Faschismus weder normativ noch pragmatisch betrachtet, eine akzeptable Option darstellt. Ebenso wenig wie der sowjetische Kommunismus, der viele linke Projekte wohl irreparabel schädigt und für längere Zeit delegitimiert hat. Das Problematische an dem Anti ist vielmehr, dass es unfreiwillig dem zu Recht Abgelehnten verhaftet bleibt. Wie ein Schatten, den man nicht los wird, der sich nicht abschütteln lässt. Kunst hat also, ich sehe jetzt einmal davon ab, dass bekannte Künstler ihr symbolisches Kapital nutzen, um sich für ein politisches Anliegen einzusetzen, dass Kunst per se keine vordergründige politische Mission ist und hat, ihre Funktion im Hinblick auf das, was ich einmal provisorisch als Metapolitik bezeichnen möchte. Das Politische an der Kunst besteht gerade darin, dass im Bereich des Systems Politik keine Funktion besitzt. Das ist eine Denkfigur, die sich dem deutschen Kulturtheoretiker Georg Simmel verdankt, wonach der, die, das Fremde, obwohl es aus dem jeweils eigenen ausgeschlossen ist, in diesem eine ganz wesentliche Funktion besitzt. Kunst ist demnach potenziell Sonderbeobachtung, ein anderer Zustand. Was Shakespeares Königsdramen in einem weiteren Sinn politisch machen, ist nicht so sehr, dass der Autor uns zum Teil abscheuliche Figuren politischen Handels vorführt, über die wir uns aufregen können, sondern dass er einen scharfen analytischen Blick auf die Funktionsweise der Macht und ihrer politischen Akteure wirft. Schonungslos legt er eine skrupellose Welt frei, die aufgrund aller Beschönigungen bis dahin weithin unsichtbar geblieben war. Das macht unter anderem die fortwährende Aktualität seines Werkes aus. Um die Welt handgreiflicher Macht zu verstehen, ist es vonnöten, Shakespeare zu lesen oder Shakespeare zu sehen. Was Kunst politisch vermag, was andere zum Beispiel journalistische oder wissenschaftliche Formate nicht können, sei hier im Sinn einer Liste aufgeführt, die man jeweils auf vielen Seiten explizieren könnte und die sich im Rahmen einer Abhandlung systematisieren ließen. Das Konkrete und das Besondere, das Plastische an dem gegebenen Einzelfall in Augenschein zu nehmen und seine allgemeine Bedeutung aufzuzeigen. Themen behandeln, die im politischen Diskurs nicht vorkommen, die sprichwörtlichen blinden Flecken. Blickwinkel wählen, die im Mainstream nicht vorkommen. Sensibilisierung unserer Wahrnehmung, Aesthesis. Reflexion, Ironie und Überraschung. Katharsis. An dieser Stelle sei ein drittes Zitat eingefügt. Es stammt von dem tschechischen Autor und Dissidenten Milan Kundera. Für Kundera steht hinter den politischen Fragen stets eine anthropologische. Literatur erscheint ihm als ein besonderes, plastisches Medium, diesen Zusammenhang aufzuzeigen. Auslöser seiner Überlegungen ist die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Prag 1968. Aber dieser historische Einzelfall ist bei allen notwendigen Besonderheiten austauschbar. Der Prager Frühling ist ein exemplarischer Einzelfall, an dem sich ein allgemeiner Befund festmachen lässt. Er fällt bei Kundera anno 1984 beinahe notgedrungen skeptisch aus. Ein Skandal ist etwas, das uns schockiert. Jeder spricht über die schockierenden Methoden der Bürokratie und des kommunistischen Systems, die den Gulag, politische Prozesse und stalinistische Säuberungsaktionen hervorgebracht haben. Das alles wird als politischer Skandal bezeichnet. Aber man vergisst die offensichtliche Tatsache, dass ein politisches System nie mehr ausrichten kann als die Menschen, die in ihm leben. Wären die Menschen unfähig zu töten, könnte kein politisches System einen Krieg führen. Ein System existiert in der Nähe der Grenzen dessen, was Menschen tun können. Es kann zum Beispiel keiner 4 Meter hoch in die Luft spucken. Mehr als ein halber Meter ist nicht möglich. Aber so weit pissen, selbst wenn es Stalin befiehlt, man kann es nicht. Aber man kann töten. Daher steht die anthropologische Frage, wozu der Mensch fähig ist, immer hinter der politischen. Um ein heutiges Beispiel zu wählen. Es ist verständlich und erfreulich, wenn sich Menschen in Polen und in europäischen Ländern die autoritäre, rechtsnationalistische Regierung in Warschau ablehnen. Die Herausforderung für eine Literatur mit politischem Hintergrund besteht aber darin, darüber hinauszugehen und die vielen Menschen, die für nationalistische Verschwörungstheorien, im polnischen Fall genügt hier der Flugzeugabsturz von Smolensk, empfänglich sind, in ihrer Befindlichkeit zu durchleuchten, so wie das österreichische Autoren wie Josef Roth, ich denke an seinen Roman Rebellion über den kriegsversehrten Andreas Bumm oder Ödön von Horvath in seinem Stück Sladek, der schwarze Reichswehrmann, getan haben. Beide versuchen, sich in diese Figuren, die durchaus Ähnlichkeit mit dem Nachbar von heute haben können und die sich benachteiligt fühlen und die es vielleicht auch sind, in diese hineinzuversetzen. Um zeitlich näherliegende Beispiele anzuführen, Gunter Brus, der vermutlich bemerkenswerteste Künstler des Wiener Aktionismus, hat mit seinen schonungslosen Aktionen neue Dimensionen von Leiblichkeit, Sexualität und damit verbundenen Sichtweisen freigelegt. In seiner Selbstanalyse ist er exemplarisch an eine Grenze gegangen. Durch Elfriede Jelineks Klavierspielerin werden, damals zum ersten Mal in dieser Unbeirrbarkeit, intime Verhältnisse zwischen den Geschlechtern und auch zwischen den Generationen, übrigens durchaus anthropologisch, ausgeleuchtet. Ihr Sportstück führt uns im Gefolge Elias Canettis auf eine geschickt gebrochene Art und Weise die Anziehungskraft des Massenphänomens Sport vor und ihre Winterreise leuchtet in der Tradition der ästhetischen Moderne den Zustand der Fremdheit aus. Aus der Innenperspektive und verfremdet im Hinblick auf die romantische Wahrnehmung des Fremden, wie sie der musikalischen Vorlage zugrunde liegen. In all diesen Werken ist ein radikales politisches Momentum anwesend, ohne dass es Teil eines gewissen kritischen, aber doch konventionellen politischen Diskurses geworden wäre. Um eine philosophische Definition von Kunst, die auf den deutschen Philosophen Schelling zurückgeht, zu variieren, ließe sich sagen, Kunst ist intelligente Anschauung. Selbsterkenntnis und Wahrhaftigkeit sind dabei moralische Werte. Dass der Mensch zu Gewalt fähig ist, braucht im Übrigen nicht zu bedeuten, dass Gewalt unvermeidlich ist. Im Sinne einer Ethik der Ästhetik ist ihr analytisches Aufzeigen und Durchdringen bereits der erste Schritt, ihr entgegenzutreten, sie in Frage zu stellen. Oder anders gesagt, wie sich in einem Kunstwerk was darstellt, auch das ist eine Frage einer Ethik der Ästhetik. Insofern impliziert jede wichtige ästhetische Entscheidung auch eine ethische und politische. Von dem scheinbaren Widerspruch, dass Kunst und Politik sich kategorisch unterscheiden und dass zugleich ästhetische Optionen immer auch eine politische Dimension enthalten, lebt das Thema über das wir sprechen. Im Hinblick auf die Corona-Krise ließe sich fragen, ob politische Kunst nur eine Verlängerung von den erstaunlich vielfältigen und kontroversen politischen Positionen im gegenwärtigen Diskurs darstellt oder ob wir Werke aus den verschiedensten Bereichen kennenlernen werden, Film, Literatur, bildende Kunst, in denen wir von Beobachtungen überrascht werden, die wir so aus den politischen Kommentaren, sie reichen selbst im linken Spektrum, bekanntlich von rosaroten ökodigitalen Utopien bis zu apokalyptischen und biopolitischen Endzeitszenarien, nicht gekannt haben. Kunst ist eine Form der Sonderbeobachtung, die in Augenschein nimmt, was gemeinhin gern übersehen wird.
Kunst in Pandemiezeiten. Überlegungen zum Verhältnis von Kunst und Politik, inspiriert von Wolfgang Müller-Funk, Mai 2020. Ja, recht hat Wolfgang Müller-Funk, dass das Verhältnis von Kunst und Politik ein äußerst kompliziertes und schwieriges Thema ist. Seit vielen Jahren haben wir es mit einer deutlichen Differenzierung von der Politik und dem Politischen im Bereich des Ästhetischen zu tun, was die mittlerweile ausufernde Theoriebildung widerspiegelt. Die Kunst wird zunehmend von der mimetischen Abbildung textexterner politischer Wirklichkeit abgegrenzt und soll selbst als innovatives, gleichsam politisches Handeln fungieren, das spezifische Ästhetiken hervorbringt, die mit Stereotypen Darstellungsmodi brechen, Wahrnehmungsmuster stören, analytische Blicke ermöglichen oder, wie Müller-Funk es auf den Punkt bringt, die Teilhabe an einer Sonderbeobachtung einer intellektuellen Anschauung fördern. In ihrem Essay »Jetzt kommen neue Zeiten«, der in der FAZ in der Reihe »Mein Fenster zur Welt« im April dieses Jahres erschien und aus dem Müller-Funk zitiert, bringt Olga Tokarczuk eine Art von Erleichterung zum Ausdruck, die sie angesichts der präventiven Quarantäne in Corona-Zeiten verspürt. Diese Introversion der Autorin korrespondiert gewissermaßen mit dem Abseits, in dem sich Elfriede Jelinek verortet, was sie leitmotivisch in ihrer Nobelpreisrede thematisierte. Obwohl es zwischen der österreichischen und der polnischen Schriftstellerin nicht nur poetologisch Welten liegen, lassen es sich bei den beiden Nobelpreisträgerinnen deutliche Affinitäten aufspüren. Dazu gehört ein spezifisches Politikum ihrer Texte, die zu einem Raum der politischen Inkorrektness mutieren, in dem die sogenannten Normalitäten als Produkt von Ausgrenzung hinterfragt werden. Und doch, wenn auch sich Tokarczuk oft kritisch, das heißt dezidiert politisch, über polnische Geschichte und Gegenwart sowie globale Probleme äußert, ist das Politikum von Jelineks Werk radikaler, zumal es von ihrem persönlichen Engagement nicht zu trennen ist. Sie greift permanent in aktuelle politische Ereignisse in verschiedensten Formen als Bürgerin ein und tut dies als Schriftstellerin in Form eines engagierten Dokumentartheaters. Dabei setzt sie mit Akribie akute Gegenwartsprobleme in Szene und zwingt durch permanente Rekurse auf den Nationalsozialismus zur Reflexion über historische Parallelen. So dringt in ihre Texte das Faktische als sozialpolitische Repräsentation ein. Das Politische ihrer Literatur besteht also nicht nur in einer spezifischen Ästhetik der Ethik, sondern zeigt sich dezidiert im Rekurs auf aktuelle gesellschafts- und insbesondere tagespolitische Phänomene. Das aktuelle Beispiel wäre die Ibiza-Affäre in ihrem Schwarzwassertext, was zwangsläufig mit einem kritischen Interventionsimpetus einhergeht. In diesem Sinne liegt Jelineks Texten eine Tendenz zur Intervention zugrunde. Ja, es sind spezifische Tendenztexte, die trotz ihrer Mehrdeutigkeit und Ambivalenz letztlich doch eindeutig Partei ergreifen. Partei für Ausgeschlossene und Benachteiligte. Kunst und Literatur, funktionieren nicht in einem politischen Vakuum, sondern immer in einem politischen System, das prinzipiell auf die Verfestigung eines Weltbildes abzielt, das dem herrschenden Diskurs, dem Diskurs der aktuellen Machthaber, entspricht. Die Künstlerinnen und Künstler, die diesen Diskurs in Frage zu stellen wagen, die ihre Kunst zum Instrument einer Subversion von Diskursen machen, die verschiedene Formen des Unrechts und der Unterdrückung verfestigen, sind nicht unantastbar. Das genannte Abseits schützt sie nur bedingt. Dies, was man aus der Geschichte aller Diktaturen kennt, wird mit der jetzigen rechtsorientierten Populismuswelle in Europa wieder augenfälliger. Dabei kann auch die Marginalisierung durch die Machthaber als eine repressive Maßnahme gedeutet werden. So wurde Tokarczuks Nobelpreis durch die öffentlich-rechtlichen und zurzeit sehr rechten polnischen Medien fast völlig ignoriert. Der PiS-Kultusminister brüstete sich dabei herablassend, kein Buch von ihr zu Ende gelesen zu haben, und bei dieser ganzen Ignoranz auf der offiziellen staatlichen Ebene wurde und wird sie durch rechtskonservative Kräfte als Linksterroristin und verkappte Ukrainerin, sprich Staatsfeindin, in den Dreck gezogen. Oft stecken dahinter auch Morddrohungen. Dass diese Diffamierungen eine zusätzliche Parallele zu Jelinek darstellen, braucht hier nicht ausgeführt werden. Die Rolle von Kunst und Literatur im Bereich des Systems Politik darf nicht unterschätzt werden. Olga Tokarczuk macht in ihrer Nobelpreisrede auf die Konkurrenz zwischen dem künstlerischen und politischen Diskurs in Sachen Sinnstiftung aufmerksam. Wer etwas zu erzählen hat und sich damit durchsetzt, der regiert. Mit voller Wucht bewahrheitet sich dies zurzeit in Polen, wo sich Verschwörungserzählungen durchsetzten und der kritische, künstlerische Diskurs nun raffiniert zum Schweigen gebracht wird, was die wütende Pandemie begünstigt. Man könnte unzählige Beispiele dafür anführen. Ja, recht hat Wolfgang Müller-Funk, dass Kunst eine Sonderbeobachtung, eine intellektuelle Anschauung ist. Die Frage, die sich jedoch dabei zwingend stellt, lautet, ob die Teilnahme an einer derart verstandenen Kunst nicht die Gefahr birgt, dass Selbsterkenntnis zu eigennütziger Selbstreflexivität wird, die eine quasi ideologielose Freiheit verheißt, das heißt letztlich zur grundsätzlichen Apolitizität führt. Tokarczuk spricht in ihrer Nobelpreisrede von einer Dominanz der mehrstimmigen Ich-Erzählungen in der heutigen Welt, die dem Individuum ein Autonomiegefühl verleihen, zugleich aber eine Opposition zwischen dem Ich und der Welt bilden, die, so Tokarczuk, entfremdend sein kann. Beim Nachdenken über das Verhältnis von Kunst und Politik ist basal, dass Kunst nicht nur konkrete Artefakte umfasst, sondern ein Prozess ist, der, um das quasi ökonomisch auszudrücken, aus der Produktion, Distribution und Aufnahme besteht. Somit besitzt Kunst einen institutionellen Rahmen, ohne den sie im Prinzip nicht existieren kann. Dies wird in Corona-Zeiten sehr deutlich. Leere Museen, Theater und Kinos, aber vor allem mittellose, um ihre Existenz besorgte Künstlerinnen und Künstler. Andererseits wirkt sich auf diesen institutionellen Rahmen zurzeit an manchen Orten Europas und der Welt eine andere Pandemie aus, die Seuche des populistischen Nationalismus. Für die machtunbequeme, nicht ideologiekonforme Festivals, Theateraufführungen, Ausstellungen oder kunstwissenschaftliche Projekte werden nicht mitfinanziert. Leiterinnen und Leiter von Kultureinrichtungen ausgetauscht, künstlerische Werke und ihre internationale Erfolge in staatlichen Medien verschwiegen und selbst der Kanon umgeschrieben. In Zeiten, in denen die Viruspandemie zusammen mit der Populismuspandemie den Institutionsrahmen von Kunst verwüstet, wäre Eindeutigkeit und Verantwortung der Kunst und ihrer Urheberinnen und Urheber nicht nur im künstlerischen, sondern auch im außerästhetischen Bereich in Form von wie auch immer verstandener politischer Kritik nicht nur denkbar, sondern sogar angebracht. Elfriede Jelinek könnte diesem Unterfangen Pate stehen. Die Theorie alleine rettet die Kunst nicht.
Kunst und Politik. Replik einer Replik. Kunst und Literatur, notiert Arthur Peuker in seiner Replik auf meine Intervention, funktionieren nicht in einem politischen Vakuum. Zweifelsohne. Umgekehrt ließe sich sagen, dass auch Politik nicht in einem kulturellen und gesellschaftlichen Vakuum stattfindet, sondern den kulturellen Symbolismus voraussetzt. An diesen beiden Schnittpunkten lässt sich über das Verhältnis von Kunst und Politik und vice versa diskutieren. Mein Gegenüber betont zu Recht, dass es verschiedene Ausformungen dieses Verhältnisses gibt. Es gibt lockere, programmatische und verschwiegene Liaisonen. Was ich in meinem ersten Text stark gemacht habe, war so etwas wie eine Ethik der Ästhetik und vielleicht auch eine Politik der Form. Das bedeutet letztendlich, dass Literatur und Kunst immer schon metapolitisch sind, implizit und explizit, eben weil sie nicht in einem Vakuum stattfinden und jede ästhetische Entscheidung auch eine im weitesten Sinn politische Option enthält. Unter bestimmten Umständen kann ein Liebesgedicht, ein Haiku oder die Schilderung von Landschaften politisch sein und auch so verstanden und interpretiert werden. Am anderen Pol des möglichen Verhältnisses steht eine andere Version von politischer Kunst, die die Grenze zwischen Politik und Kunst überschreitet. Das macht wohl auch ihre Radikalität und ihren Reiz aus. Sie enthält ein Moment der Transgression und der Subversion. Die Kunst mischt auf dem Feld des Politischen mit. Sie mischt sich, ich denke an Christoph Schlingensief, tagespolitisch direkt ein. Wenn ich mich nicht täusche, dann reichen diese ästhetischen Beschreibungen bis in die 1960er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland zurück. Sie haben auch mit dem seinerzeitigen Slogan vom Tod der Literatur, Hans Magnus Enzensberger, zu tun. Es ist eine Literatur nach dem Tod der Literatur. Ich denke dabei an alle Formen des Dokumentarischen, an die Vermischung von Genres, an die Abkehr von geschlossenen ästhetischen Konzepten. Ich denke an Alexander Kluge, aber auch an die Fluxusbewegung. Im Fall der literarischen Dokumentation kommt es fast zwangsläufig zu Begegnungen mit einem kritischen Journalismus, für den die Verwendung literarischer und ästhetischer Techniken ebenfalls unverzichtbar ist. Es steht zur Debatte, in welcher Weise in dieser Kunst, die in das Faktische eindringt, literarische Techniken zum Einsatz kommen oder vielleicht auch hintangehalten werden. Dabei kommt das schwierige Verhältnis von Fakt und Fiktionen zum Tragen und die Frage, ob die Dokumentation des betreffenden Einzelfalls, zu denken ist an die vielen politischen Interventionen von Elfriede Jelinek im theatralischen Format, die mein Kollege in seiner Replik erwähnt, zuletzt etwa die Ibiza-Affäre, ob die über diese hinausgehen und eine Allgemeinbedeutung erlangt. In ihrer Nobelpreisrede hat Olga Tokarczuk auf die Bedeutung des Erzählens und damit verbunden auf die der Erfahrung hingewiesen. An einer Stelle schreibt sie, die Literatur ist eine der wenigen Bereiche, die uns nahe bei den Tatsachen der Welt halten. Und zwar nicht, weil sie auf eine unmittelbare Welt von politischen Fakten sich beziehen würde. Sie setzt ihren Fokus auf die inneren Beweggründe und Motivationen der Figuren und deckt deren Erfahrung auf, die sonst niemand anderen zugänglich wäre. Oder sie regt den Leser an, das Verhalten der Figuren psychologisch zu interpretieren. Von Friedrich Nietzsche stammt die pointierte Behauptung, wonach es keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen gibt. Das ist insofern widersinnig, als es Interpretationen ja nicht ohne die Annahme von vorgängigen Tatsachen geben kann, ohne deren Interpretation sinnlos wäre. Aber es zeigt sich, dass die sogenannten Tatsachen immer in Gestalt von Interpretationen aufscheinen. Denn die Erzählung, das Narrativ in einem literarischen, historiografischen oder journalistischen Text ist niemals nur die Wiedergabe von Geschehnissen, niemals Abbild, niemals Mimesis, sondern auch deren Interpretation. Der damit verbundene Verstehensakt ermöglicht Erfahrung im gewichtigen Sinn des Wortes. Als Beispiele in der österreichischen Literatur fallen mir hier zwei Autoren ein, die das Phänomen der Marginalisierung und das Verständnis für die Marginalisierten im Doppelsinn des Wortes, Begreifen und Empathie, ins Zentrum ihres Werks gerückt haben. Ödün von Horvath mit seinen Volksstücken und Josef Roth, ich verweise hier auf Werke wie Die Rebellion oder Die Legende vom Heiligen Trinker. Olga Tokarczuk und Elfriede Jelinek sind, wie Arthur Peuker zu Recht betont, sehr verschiedene Autorinnen, ästhetisch und in ihrem politischen Temperament. Übrigens auch im Hinblick auf inkompatible Erfahrungen, die mit der Geschichte der beiden Länder, Polen und Österreich, zu tun haben dürften. Es ist verlockend, die polnische Autorin dem Pol einer Politik der Form und Jelinek eben dem anderen Pol, dem einer subversiven politischen Ästhetik, zuzuordnen. Aber das wäre eine unzulässige Vereinfachung. Gibt es doch im umfänglichen Werk Jelineks Texte mit höchst unterschiedlichen Strategien und keineswegs nur Interventionen in die, sagen wir einmal, verhaltensauffälligen Ereignisse in Geschichte und Politik Österreichs. Oder anders gesagt, beide Strategien sind legitim und so habe ich die Replik verstanden, man sollte sie nicht gegeneinander ausspielen. Differenzieren möchte ich die Gegenüberstellung von herrschendem Diskurs und Subversion in der Antwort von Arthur Peuker. Moderne, wenigstens formal demokratisch verfasste Gesellschaften funktionieren nicht nur nach dem Schema von oben und unten, sondern sind heterogen und agonal. In ihnen wird, um Antonio Gramsci zu bemühen, um kulturelle Hegemonie gekämpft. Das gilt auch für postkommunistisch autoritäre Länder wie das gegenwärtige Polen und übrigens auch für Ungarn. In diesem Kampf um Hegemonie spielen die nicht mehr so schönen Künste neben den verschiedenen Medienformaten eine maßgebliche Rolle. Unsere Freundinnen und Freunde in Polen und in Ungarn engagieren sich, übrigens unter sehr üblen Bedingungen, für eine offene Gesellschaft, wie der Kommentar des Kollegen ja zeigt, als ästhetische und als politische Subjekte. Und dafür gebührt ihnen unser Respekt. Weil, und solange es diese ihre Widerständigkeit und diesen Horizont der Öffnung gibt, gilt, noch ist Polen nicht verloren. In diesen Auseinandersetzungen wird freilich sichtbar, dass eine Gegenpolitik zur illiberalen Demokratie nicht nur oftmals auf den politischen Gegner fixiert bleibt, sondern zumeist auch dem Primat der Defensive und nicht dem des Angriffs oder Ausgriffs folgt. Was uns von der Literatur in vielen europäischen Ländern der Zwischenkriegszeit unterscheidet, ist, dass viele ihrer politischen Proponenten damals für eine politische Vision, für eine andere Zukunft kämpften, wiederum mit unterschiedlichen literarischen Mitteln, für eine Zukunft, die beinahe 100 Jahre später mit großer Wahrscheinlichkeit unrettbar verloren ist. Insofern befinden wir uns in unterschiedlicher Intensität gegenwärtig in der Situation, Dinge zu verteidigen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Eben den Erhalt von demokratischen Spielregeln, zum Beispiel der Gewaltenteilung, die Bewahrung des Sozialstaates oder das Festhalten an Freiheits- und Menschenrechten. Ich bin kein Freund des Begriffs Populismus. Was man als solchen bezeichnet, sind Momente und Dynamiken, die in die moderne, medial gesteuerte Massendemokratie autodestruktiv eingebaut sind. Die PiS, die FPÖ, die AfD, Fidesz, die heutige republikanische Partei in den USA oder die Lega kommen nicht von einem außerhalb der Demokratie, sondern stellen deren prekären Aspekt dar. Zum Beispiel das Schielen auf Mehrheiten für autoritäre Lösungen. Sie sind imstande, ihre Anhänger für Maßnahmen zu mobilisieren, die letztlich gegen diese gerichtet sind und die liberale Demokratie unter Zuhilfenahme von Tricks per Votum aushebeln. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob Corona ihnen automatisch politische Schubkraft verleiht. Das wage ich zu bezweifeln. Momentan sieht es doch eher danach aus, dass offene Gesellschaften besser imstande sind, solch eine dramatische Situation wie eine Pandemie zu lösen, weil sie die gewiss schwierige Kommunikation mit den Bürgern aufnehmen, die Konflikte austragen und die Situation auch aushandeln müssen. Zum Schluss möchte ich auf ein großes vergessenes Wort zu sprechen kommen: Aufklärung. Eine der politisch wirksamen Aufgaben von Literatur war seit der Epoche, die sich selbst diesen Namen Aufklärung gab, die analytische Durchdringung gesellschaftlicher Verhältnisse im und mit dem Medium Literatur. Wir sind heute moralisch empört und sensibel gegenüber der kaum zu rechtfertigenden Marginalisierung und Benachteiligung von Menschen. Im Bereich von Kunst und Politik haben wir es aber im Grunde genommen aufgegeben, Menschen zu bilden, das heißt ins Bild zu setzen, aufzuklären, im Theater, im Film, in der Literatur. Dabei geht es um mehr als um das Faktische. Es geht um Erfahrung, eben um jenes kostbare Gut, das Literatur zu besitzen scheint. Ich meine das Auslösen jenes Aha, dass ich etwas übersehen habe und dass mir politische Kunst in einem Akt sublimer Aufklärung mitteilt. Es ist doch ganz erstaunlich und eine Herausforderung für Denken und Dichten, warum marginalisierte Menschen sich für Parteien, Projekte und Personen einsetzen, für die die Marginalisierung zum Grundbestand ihrer Politik für eine illiberale Demokratie gehören.